Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio. Schönen guten Abend. Einer wie er hält sich für einen Querdenker. Doch nach 10 Jahren ist für Thilo Sarrazin Schluss. Die SPD hat ihn rausgeworfen. Sarrazins Weltsicht passt nicht zur SPD. Wir berichten gleich und ich frage den Politikwissenschaftler von Ahlemann nach den Folgen. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt wieder im Land. Können weitere Beschränkungen im öffentlichen Raum helfen? Und die in diesem Jahr geplanten Wahlen in Hongkong wurden verschoben, angeblich wegen Corona. Deutschland schafft sich ab, wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht. Wer solches schreibt, dem unterstellt man nicht zuerst, ein Sozialdemokrat zu sein. Das tun die Sozialdemokraten natürlich auch nicht, aber dennoch, der Autor dieser Zeilen, Thilo Sarrazin, war bis heute Mitglied bei den Genossen und er will das auch weiterhin bleiben. Allen Ausschlussverfahren zum Trotz, die seit 10 Jahren gegen ihn geführt werden. Heute nun tagte das Bundesschiedsgericht der SPD, die Bundesschiedskommission, der Tagesordnungspunkt Ausschluss des Mitgliedes Thilo Sarrazin. Noch diese dritte und letzte Parteiinstanz hat sich dann für den Ausschluss ausgesprochen. Einzelheiten von Sebastian Engelbrecht.
Es war das dritte Parteiausschlussverfahren gegen den ehemaligen Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin. 10 Jahre lang hat die SPD in immer neuen Anläufen versucht, Sarrazin wegen seiner rassistischen Thesen auszuschließen. Jetzt soll der Beschluss nach dem Willen von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil endgültig Bestand haben.
Thilo Sarrazin hat sein SPD-Parteibuch abgegeben. Er ist nicht mehr Mitglied unserer Partei. Das Kapitel Thilo Sarrazin ist für uns beendet. Er wird künftig seine rassistischen, seine antimuslimischen Thesen nicht mehr unter dem Deckmantel einer SPD-Mitgliedschaft verbreiten können.
Damit bestätigte die Bundesschiedskommission der SPD die Entscheidungen der SPD-Bezirkskommission von Charlottenburg-Wilmersdorf und der Berliner Landesschiedskommission. Sarrazin habe erheblich gegen die Grundsätze und die Ordnung der Partei verstoßen, heißt es in der schriftlichen Begründung. Er habe ihr damit Schaden zugefügt. Die Äußerungen Sarrazins in seinem Buch »Feindliche Übernahme, wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht« aus dem Jahr 2018 wichen von den Grundwerten der Sozialdemokratie erheblich ab. In dem Buch habe Sarrazin zum Beispiel gefordert, Menschen ohne Aufenthaltsstatus sollten notfalls mit militärischen Mitteln in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden. Abgelehnten Flüchtlingen solle nach Sarrazins Auffassung der gerichtliche Rechtsschutz versagt werden. Solche Positionen, so der Beschluss der SPD-Bundesschiedskommission, seien mit den Menschenrechten nicht vereinbar. Und Generalsekretär Klingbeil befand vor der Presse:
Ich habe das bei vielen Gesprächen in der Vergangenheit gemerkt, wenn ich mit Vertretern von gesellschaftlichen Minderheiten geredet habe, dass viele ganz praktisch in ihrem täglichen Tagesgeschehen merken, wie Diskriminierung zunimmt, wie man in der U-Bahn, am Arbeitsplatz, auf der Straße, wie man diskriminiert und beleidigt wird. Und für diese Menschen muss die SPD Schutzmacht sein, muss sich vor diese Menschen stellen, muss an ihrer Seite stehen. Und das geht glaubwürdiger, wenn jemand wie Thilo Sarrazin nicht in unseren Reihen ist. Und auch deswegen ist es für uns politisch ein wichtiger Schritt, der heute hier von der Schiedskommission gegangen wurde.
Mehrfach verwies die Kommission auf den Auftritt Sarrazins bei einer Veranstaltung einer Akademie in Österreich, die der rechtspopulistischen FPÖ nahestehe, zum Thema Flüchtlingspolitik. Sarrazin sei dort kurz vor der Europawahl mit dem damaligen FPÖ-Parteiobmann Strache aufgetreten. Damit habe er gegen das Gebot der innerparteilichen Solidarität verstoßen. Rassismus und eine feindliche Haltung gegenüber Muslimen, das sind die politischen Positionen, die die Kommission Sarrazin im Kern vorwirft.
Und noch heute ist es wieder deutlich geworden, als Herr Sarrazin anfing damit, man könnte doch Menschen nach ihrer DNA geografisch zuordnen und sortieren. Also hier ist tief ein rassistisches und antimuslimisches Denken verwurzelt und das hat in der SPD nichts zu suchen. Und ich bin sehr froh, dass das heute bestätigt wurde.
Der 75-Jährige hat bereits angekündigt, dass er sich nicht geschlagen geben werde. Das Verfahren der SPD-Schiedskommission sei kein offenes, ehrliches und faires gewesen. Er werde Berufung vor dem Landgericht Berlin einlegen.
Sebastian Engelbrecht über den Ausschluss von Thilo Sarrazin aus der SPD. Darüber möchte ich nun sprechen mit dem Politikwissenschaftler Ulrich von Ahlemann. Guten Abend.
Guten Abend.
Gehört so einer wie Sarrazin eigentlich in die SPD?
Nein, er gehört heute nicht in die SPD. Er ist völlig isoliert in der SPD. Man fragt sich, warum er um jeden Preis klagt und klagt und klagt und angekündigt hat, er würde noch weiter klagen, denn er hat keine Unterstützung in der SPD. Er hatte sogar noch vor gut 10 Jahren beim ersten Verfahren einige ältere Prominente, zum Beispiel Herr von Donani, der früher mal Bürgermeister in Hamburg gewesen war, hat nur einen vehementen Unterstützungsartikel für ihn geschrieben. Von so etwas kann heute keine Rede mehr sein. Er hat keine Heimat in der SPD, er hat keine Unterstützung in der SPD. Man fragt sich wirklich, warum will er bleiben? Vielleicht wegen des Absatzes seiner Bücher.
Da kommen wir vielleicht später nochmal zu, Herr von Alemann. Sarrazin hat sich immer beklagt über die mangelnde innerparteiliche Demokratie. Er hält sich also in dem Sinne für einen Querdenker. Ist die SPD zu intolerant?
Ich glaube, dass die SPD ein breiteres Spektrum umfasst als die meisten anderen Parteien. In der SPD gibt es immer schon Linke, Rechte, Mitte. Es gibt die sogenannten Kanalarbeiter, jetzt vornehm Seeheimer Kreis genannt, die eher die rechte Seite repräsentieren. Es gibt in der Mitte ein sogenanntes Netzwerk. Es gibt die parlamentarische Linke. Also die SPD hat eine große, große Spannbreite. Und da fühlen sich Sozialdemokraten, demokratische Sozialisten, Liberale, auch Sozialkonservative fühlen sich da wohl. Also nur Herr Sarrazin passt wohl einfach nicht mehr in diese Zeit hinein. Und deswegen macht er es wohl aus Trotz und aus Sturkopfigkeit.
Ja, ist er denn ein Extremist, ein Rassist?
Ich glaube schon, dass er rassistische Überzeugungen vertritt in seinen Büchern. Das fing an mit diesem hämischen Formulierung der Kopftuchmädchen, die da dauernd produziert werden von den Migrantenfamilien. Und das geht weiter mit biologistischen, kruden Argumentationen der Andersartigkeit der Migranten. Und das ist in der heutigen Zeit, wo eine solche Sensibilität erst recht jetzt, hier und heute, gegen Rassismus entstanden ist, nicht zuletzt durch die Auseinandersetzungen in den USA und die in Deutschland aufgenommen worden sind, es passt absolut nicht mehr in die Zeit und man kann ihn zu Recht, glaube ich, als einen Rassisten bezeichnen.
Er hat ja schon mehrfach Angebote von der AfD bekommen, einzutreten, ich glaube heute schon wieder.
Ja.
Sollte er das tun?
Ja, das wäre konsequent eigentlich von seinen Inhalten her. Er hat nicht nur Angebote bekommen von der AfD, er ist auch von der FPÖ, von dem berüchtigten Herrn Strache, damals eingeladen worden zu Auftritten in Österreich mit der FPÖ, was er wahrgenommen hat. Also in dieser ganzen Hinsicht passt er einfach nicht mehr in die SPD und er sollte die Konsequenzen ziehen und diesen Rausschmiss sozusagen hinnehmen, statt weiter dagegen zu protestieren.
Ja, kommen wir nochmal zurück zu diesem Rausschmiss, zu diesem dreistufigen Verfahren, das jetzt schon so lange dauert, heute also beendet wurde. Kann man sagen, dass es ein faires Verfahren war?
Ich denke schon. Da war ein Parteischiedsgericht aus 3 überaus honorigen Personen, ein Präsident des Oberlandesgerichts Berlin, eine Ministerialrätin, ein Präsident des Verfassungsgerichts im Saarland. Die haben sich intensive Gedanken darüber gemacht, haben Gutachten eingeholt von Wissenschaftlern, haben das alles bewertet und haben damit eine Entscheidung gefällt heute. Ich glaube schon, dass das eigentlich eine sehr, sehr, sie wissen ganz genau und sie wussten alle, dass sie nicht noch einmal irgendwelche Lockerheiten bei solchem Verfahren sich erlauben dürfen. Wobei ich selber allerdings in der ganz offiziellen Presseerklärung der Bundesschiedskommission der SPD ein kleines Problem entdeckt habe. Denn sie schreiben dort, Sarrazin habe gegen die Grundsatzordnung der Partei verstoßen und ihr damit Schaden zugefügt. Im Parteiengesetz steht aber ganz genau, und ich kenne das sehr genau, dass nur bei schwerem Schaden, und Juristen müssen da schon sehr genau sein. Ich hoffe, in Ihrem Urteil sind Sie genauer als in Ihrer Presseerklärung. Nämlich einfach nur Schaden zu fügen, reicht nicht.
Nun haben wir gehört und erfahren, das hat alles ganz lange gedauert. Sie haben gerade die Besetzung des Gerichtes genannt, ganz honorige Personen, haben Sie gesagt. Um diesen Herrn Sarrazin loszuwerden, macht es das deutsche Parteienrecht denn eigentlich zu schwer, sich von solchen Leuten zu trennen?
Nein, das Parteiengesetz hat zu Recht hohe Hürden aufgerichtet, dass nicht einfach unliebsame Personen aus Parteien rausgeschmissen werden können. Denn die Mitwirkung in einer Partei ist ein demokratisches Recht, ein Privileg, wo nur die Parteimitglieder beteiligt sind, zum Beispiel an der Aufstellung der Wahlkreiskandidaten für die Bundestagswahl und für die Landtagswahlen, auch für die Parteilisten sind sie zuständig. Also die Parteimitglieder haben sehr viel mehr politische Rechte als ein normaler Bürger. Und insofern ist es höchst schwer, ein unliebsames Parteimitglied einfach so auszuschließen. Und zum Beispiel war deswegen auch der Ausschluss von Herrn Kalbitz bei der AfD nur aufgrund eines Vorstandsbeschlusses ein Riesenproblem juristisch, weil für einen Ausschluss sind nun mal die Parteischiedsgerichte zuständig und nicht die Parteivorstände. Nun gut, jetzt hat ein Parteischiedsgericht, das Bundesparteischiedsgericht, Herrn Kalbitz ebenfalls rausgeschmissen und insofern ist dieses Problem geheilt worden. Aber das ist schon richtig, dass das Parteiengesetz hohe Hürden aufrichtet.
Zurück zum Fall Sarrazin. Kehrt jetzt wirklich Ruhe ein bei den Sozialdemokraten? Sie haben ja eben zitiert, es sei Schutz und Ansehen wiederhergestellt worden. Ist das so?
Ich glaube, es herrscht wirklich jetzt in dieser Partei eine gewisse Ruhe, weil auch wenn Herr Sarrazin weiter prozessiert vor ordentlichen Gerichten, aber da kann er nur Erfolg haben, wenn er einen Formfehler im Verfahren nachweist. Die ordentlichen Gerichte werden nicht noch einmal die inhaltlichen Gründe feststellen. Also, dass da ordentliche, richtige Fehler gemacht worden sind, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei dieser Jury. Und deswegen wird sich die Partei jetzt damit nicht mehr beunruhigen lassen mit weiteren Aufregungen. Das war vor 10 Jahren noch anders, das ist jetzt ganz anders geworden. Und je mehr er Positionen der AfD sich zu eigen macht, desto weniger wird es die SPD noch aufregen können.
Das heißt, wie sollte die SPD reagieren? Ignorieren?
Ja, ich glaube, sie sollte jetzt sehr, sehr gelassen das Weitere ignorieren. Er ist nicht mehr Mitglied der Partei. Ob ein Gericht das noch irgendwie aus formalen Gründen aufheben kann, dann würden neue Verfahren kommen. Auch dann würde er nicht automatisch wieder Mitglied werden. Gut, das jetzige Urteil des Schiedsgerichts würde kassiert werden, aber dann würden die Partei neue Verfahren einrichten. Also, dass er noch einmal wirklich auf Dauer Mitglied der SPD werden kann, das möchte ich bezweifeln.
Abschließend gefragt nochmal, er will ja weiter klagen, Sie haben es auch schon gesagt. Was meinen Sie, was treibt ihn an, unbedingt in der SPD bleiben zu wollen? Er ist ja zunächst einmal ausgeschlossen. Aber er will das ja anfechten. Was treibt ihn da an?
Ja, ich glaube, es ist Rechthaberei und Starrsinn. Und es ist auch eine Sucht nach Popularität, weil er durch diese Verfahren weiter im Gespräch bleibt, was er sonst wahrscheinlich nicht mehr sein würde. Es würde nicht mehr so viel über ihn geredet wie bei seinem ersten Buch, jetzt bei seinem dritten oder vierten Buch. Also ich glaube, er hat seine Munition verschossen und er hat nur noch die Chance, sich durch solche Dinge Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Der Politikwissenschaftler Ulrich von Alemann zum Ausschluss von Thilo Sarrazin aus der SPD. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend und guten Abend.
Ja, Wiedersehen.
Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das Land als Soldat verteidigen, aber nicht politisch mitbestimmen. So war die Situation Ende der 60er Jahre für junge Männer in Deutschland. Für sie und für junge Frauen galt, volljährig wurde man erst mit 21. Die Jungs mussten aber bereits mit 18 zum Bund. Nach vielen Diskussionen wurde das Wahlalter dann auf 18 Jahre gesenkt. Die Zustimmung zu dieser Grundgesetzänderung war damals groß. Heute gibt es eine ähnliche Diskussion. Es geht um die generelle Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Doch die politische Einigkeit von damals, die gibt es in der Frage heutzutage nicht mehr. Katharina Hamburger fasst die anhaltende Diskussion zusammen.
Als Willy Brandt 1969 Bundeskanzler wurde, versprach er:
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Für Brandt und die sozialliberale Koalition bedeutete dies auch, mehr Menschen die Möglichkeit zur Mitbestimmung geben. Das Wahlalter, das zu diesem Zeitpunkt bei 21 Jahren lag, sollte gesenkt werden. Einerseits zeigte sich spätestens mit den 68ern, mit den Protesten, dass junge Menschen sich für Politik interessieren, mitreden wollen. Zum anderen wurde bereits 1965 das Alter für die Wehrpflicht auf 18 Jahre gesenkt. Ein zentrales Argument für diejenigen, die auch eine Senkung des Wahlalters befürworteten. Es könne nicht sein, dass der Staat 18-Jährige zu Soldaten mache, sie aber erst mit 21 Jahren wählen lasse, meinte zum Beispiel der Sozialdemokrat Gustav Heinemann, der frühere Bundesjustizminister und Bundespräsident. Und auch in der FDP sah man das ähnlich. Hans-Dietrich Genscher, Innenminister im Kabinett Brandt, sagte schon 1968:
Unser Ziel dagegen ist es, den jungen Menschen, die aus ehrlicher Besorgnis um unsere Demokratie sich an den Demonstrationen dieses Jahres beteiligt haben, zu zeigen, dass dieser demokratische Staat für sie offen ist, dass sie nicht warten müssen über eine Zeit hinaus, in der sie längst staatsbürgerliche Pflichten zum Beispiel in der Form des Wehrdienstes übernommen haben.
1970 fanden sich im Bundestag dann genug Stimmen, auch in der Opposition, und das Grundgesetz wurde entsprechend geändert. Gegenstimmen gab es nicht, nur 10 Enthaltungen. Bei der Bundestagswahl 1972 durften dann erstmals 18-Jährige wählen gehen. 2 Millionen Wahlberechtigte mehr. Und sie nutzten ihr Recht. 84% der unter 21-Jährigen gingen zur Wahl. Und auch heute gibt es wieder eine Debatte um das Wahlalter. Die SPD-Familienministerin Franziska Giffey forderte gestern erneut, dass auch die 16- und 17-Jährigen den Bundestag mitwählen dürfen. Sie sei überzeugt davon, dass junge Leute mit 16 sehr wohl in der Lage seien, eine verantwortliche Wahlentscheidung zu treffen. Tatsächlich darf im Großteil der Bundesländer diese Altersgruppe mindestens bei der Kommunalwahl ihre Stimme abgeben, in manchen auch bei der Landtagswahl. Neben der SPD befürworten auch Linke, FDP und Grüne das Vorhaben, das Wahlalter zu senken. Letztere wollen nach der Sommerpause einen entsprechenden Gesetzentwurf einbringen und richten sich damit auch an die Sozialdemokraten. Ich kann nur hoffen, dass es nach der Ankündigung der SPD nicht nur bei warmen Worten bleibt, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Britta Hasselmann der Nachrichtenagentur AFP. Allerdings, für eine entsprechende Grundgesetzänderung bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit. Dafür reichen die Stimmen von Grünen, FDP, Linker und SPD nicht aus. Zudem ist es eher unwahrscheinlich, dass die SPD diesem Gesetzentwurf zustimmt, da dies zu einem Koalitionsstreit führen dürfte. Denn CDU und CSU sind gegen eine Herabsetzung des Wahlalters. Sie argumentieren vor allem mit der Kopplung des Wahlalters an die Volljährigkeit und den damit einhergehenden Rechten und Pflichten. Nur vereinzelt gibt es Stimmen aus der Union, die das aktive Wahlrecht mit 16 befürworten, wie den früheren Generalsekretär der CDU, Ruprecht Polenz. Er argumentiert damit, dass der Anteil der über 60-Jährigen bei den Wahlberechtigten deutlich höher ist als der unter 30-Jährigen.
Wir reden jetzt über 2,2 Millionen Menschen zwischen 16 und 18, die das Gewicht der jüngeren Generation etwas stärker machen könnten. Und das halte ich wegen der Zukunftsfragen, über die entschieden wird und von denen natürlich jüngere Menschen doch stärker betroffen sind als ältere, grundsätzlich für richtig,
sagte Polenz im Deutschlandfunk.
Die Diskussion um die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre geht weiter, soweit Katharina Hamberger. Das Coronavirus verbreitete sich in Deutschland ab dem Januar. Am 25. März dann erklärte der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite. Und anschließend wurde zum Schutz der Bevölkerung das öffentliche und private Leben heruntergefahren, Kontakte auf das Nötigste beschränkt. Das wird heute gerne als Lockdown bezeichnet, was es natürlich nicht war, denn wir durften ja immerhin aus dem Haus gehen, konnten zur Arbeit und auch Familienmitglieder treffen. In diesen Tagen, da erkrankten bis zu 6.000 Menschen täglich neu. Und jetzt nähert sich diese tägliche Zahl wieder der 1.000er-Marke an, was offiziell als bedenklich eingestuft wird. Ist das nun die zweite Welle oder ist es nur die Addition von größeren Einzelausbrüchen? Eine Hochzeit hier, eine Beerdigung dort, ein feuchtfröhlicher Abend in der Stadt? Volker Findhammer ordnet ein.
Es sind wohl die alarmierenden Zahlen, die Gesundheitsminister Jens Spahn zum schnellen Handeln bewegt haben. 870 neue Infektionen meldet das Robert-Koch-Institut heute. In den letzten 7 Tagen waren es über 4.500. Das Robert-Koch-Institut fürchtet bereits eine Trendumkehr in Deutschland. Der Grund dafür sei vor allem die Nachlässigkeit bei der Einhaltung der Verhaltensregeln und wohl auch eine zunehmende Zahl von infizierten Reiserückkehrern. Die können sich ab morgen binnen 72 Stunden kostenlos bei einem Gesundheitsamt oder durch einen niedergelassenen Arzt testen lassen. Das gab das Gesundheitsministerium heute bekannt. Für Rückkehrer aus Risikogebieten, wozu ab heute auch die bei Urlaubern beliebte Costa Brava in Katalonien gehört, sowie die beiden weiteren nordspanischen Provinzen Navarra und Aragon, sind diese Tests sogar verpflichtend, wenn sie sich nicht in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben wollen. Gesundheitsminister Jens Spahn erklärte, die steigenden Infektionszahlen seien ein deutliches Warnsignal. Die Tests werden für alle kostenlos sein. Das hatte Spahn schon im Laufe der Woche verteidigt.
Das ist die Debatte, wer sich den Skiurlaub leisten kann, der kann sich auch das gebrochene Bein leisten. Da klatschen immer erstmal alle. Aber wenn man das mal zu Ende denkt, dieses Prinzip, dann stellt es eigentlich die Solidargemeinschaft in Frage.
Zentraler Ansprechpartner und Kontrollinstanz sind die knapp 400 Gesundheitsämter in Deutschland. Die aber sehen sich nicht wirklich gerüstet. Für eine zweite Pandemiewelle seien sie viel zu knapp besetzt, sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes Ute Teichert den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bereits zu Beginn der Woche hatte Teichert im Zusammenhang mit den Pflichttests für Reiserückkehrer erklärt,
Die Gesundheitsämter haben sehr viele Aufgaben, müssen die Kontaktpersonen nachverfolgen. In der Durchführung gibt es viel zu wenig Personal in den Gesundheitsämtern. Das hat sich auch durch die Krise leider noch nicht geändert.
Notwendig seien deshalb kurzfristige Lösungen, um zu einer Personalverstärkung zu kommen. Zumal viele Helfer vom Beginn der Pandemie wieder in ihre alten Jobs zurückgekehrt seien. Teichert sprach sich für ein bundesweites Freiwilligenregister aus, also eine Art Jobbörse, die im Ernstfall Mitarbeiter vermitteln könne. Allerdings müssten die bereits geschult sein. Die Koalition hatte Anfang Juni in ihrem Corona-Hilfspaket 4 Milliarden Euro für den langfristigen Ausbau des öffentlichen Gesundheitsdienstes angekündigt. Konkrete Umsetzungsvorschläge sollen aber erst Ende August folgen. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert dem Spiegel deshalb eine Konzentration auf die hoch ansteckenden Superspreader, anstatt jedem einzelnen Fall aufwendig hinterher zu recherchieren, um die Ämter zu entlasten. Es dürfte aber auch nicht leicht sein, diese Multiplikatoren ausfindig zu machen. Auffällig in diesen Tagen ist aber auch, dass die App, auf die im Frühjahr noch viel Hoffnung gesetzt wurde, in diesem Zusammenhang bislang keine große Rolle spielt. Über 2/3 der Bundesbürger erwarten inzwischen laut ZDF-Politbarometer eine zweite Welle und 51% der Befragten sehen den wesentlichen Grund dafür in der häufig anzutreffenden Unvernunft.
Furcht vor der zweiten Corona-Welle, Volker Findhammer. Der Deutschlandfunk, das war der Tag, 23.31 Uhr. Was heute sonst noch wichtig war, jetzt in Kürze. Die britische Regierung hat die geplanten Corona-Lockerungen verschoben. Thomas Spickhofen.
Wir müssen auf die Bremse treten, sagt Boris Johnson. Eigentlich sollten Theater- und Konzerthallen, Freizeitzentren, Casinos und Bowlingbahnen ab morgen wieder öffnen können, wenn sie die Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Jetzt bleiben sie noch mindestens für 2 weitere Wochen geschlossen. Auch Testveranstaltungen mit Publikum, zum Beispiel in Sportstadien, werden ausgesetzt. Die Infektionszahlen steigen wieder an, sagt der Premierminister, deshalb müssen wir schnell reagieren. Der medizinische Chefberater der Regierung, Chris Whitty, erklärt, wir sind an die Grenze dessen gegangen, was an Lockerungen möglich ist. Schon in der vergangenen Nacht wurden in einer größeren Region rund um die nordenglische Metropole Manchester die Maßnahmen wieder angezogen. Seit Mitternacht ist es dort unter anderem verboten, sich in privaten Innenräumen zu treffen, wenn man nicht zum selben Haushalt gehört. Betroffen sind von der Verschärfung rund 4 Millionen Menschen. Gestern wurde die Quarantäne für Personen mit Corona-Symptomen von bislang 7 auf 10 Tage ausgeweitet. Seit dem vergangenen Wochenende gilt eine 14-Tage-Quarantäne für Einreisende aus Spanien. Sie wurde gestern auch auf Luxemburg übertragen. Mindestens 30 Länder stehen derzeit auf einer Beobachtungsliste der Regierung für weitere Quarantänemaßnahmen.
Die Deutsche Telekom und SAP sollen für die EU eine einheitliche Corona-Warnplattform bauen. Jörg Sauberwein.
Bisher tauschen sich die einzelnen Warn-Apps in unterschiedlichen Ländern nicht untereinander aus. Die deutsche App kann zum Beispiel im Urlaub oder auf Dienstreise im Ausland nicht auf die dortigen Daten zurückgreifen. Andererseits laufen auch verschiedene Warn-Apps nicht einfach gleichzeitig auf einem Handy. Mit der neuen Warnplattform der EU-Kommission soll sich das bald ändern. Ein Telekom-Sprecher bestätigte in Bonn die Verhandlungen mit der EU-Kommission, die kurz vor dem Abschluss stehen sollen. Die Entwickler von Telekom und SAP hatten die deutsche App von Anfang an so konzipiert, dass sie auch in Verbindung mit anderen Apps treten kann. Jetzt sollen die Entwickler eine europäische Plattform aufbauen, über die sich die Apps verschiedener Länder miteinander austauschen können. So könnte die Begegnung mit einem Corona-Infizierten an der holländischen Küste vor 3 Tagen auch nach der Rückkehr in die Heimat eine Warnmeldung auslösen. Zusätzliche Apps braucht es dafür dann nicht. In Deutschland haben inzwischen mehr als 16 Millionen Nutzer die Warn-App installiert.
Corona-Leugner rufen zu Protesten in Berlin auf. Thorsten Gabriel.
Berlins Innensenator Andreas Geisel rechnet mit rund 22.000 Demonstrierenden. Allein auf der Straße des 17. Juni, bei der ein Bündnis das Ende der Pandemie und einen Tag der Freiheit feiern will, werden laut Polizei 10.000 Menschen erwartet. Insgesamt 80 Versammlungen zu verschiedenen Anliegen seien angemeldet, darunter 8 Gegendemonstrationen. Das Motto dort: Abstand halten gegen rechts. Die Polizei werde mit rund 1.500 Beamten im Einsatz sein, sagte Innensenator Geisel im Inforadio. Für die Demonstration der Corona-Leugner werde bundesweit mobilisiert. Die Menschen würden mit Bussen aus Baden-Württemberg anfahren. Auch Neonazi-Organisationen hätten zur Teilnahme aufgerufen.
Bundesverkehrsminister Scheuer hat im Streit um den zurückgenommenen Bußgeldkatalog für Autofahrer einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Kai Clement.
Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel schlägt der Verkehrsminister den Bundesländern im Streit um den Bußgeldkatalog vor, Strafen zwar auch schon bei geringeren Tempoüberschreitungen anzusetzen, aber nur dann, wenn es um besondere Gefahrenstellen geht. Der neue Katalog sieht eigentlich vor, dass ein Monat Führerscheinentzug droht, innerorts ab 21 Kilometer pro Stunde zu schnell und außerorts ab 26. Laut Spiegel hat Scheuer jetzt vorgeschlagen, dies innerorts auf Gebiete vor Schulen und Kindergärten einzugrenzen und außerorts auf Autobahnbaustellen. Zugleich sollen die Geldstrafen höher ausfallen. Baden-Württembergs Verkehrsminister Herrmann, Verhandlungsführer der grünen Verkehrsminister, erklärte, man sei nach wie vor verärgert darüber, dass Scheuer einen kapitalen Fehler gemacht habe und nun die Chuzpe besitze, damit seine Position der Toleranz gegenüber Rasern durchzusetzen. Der ADAC dagegen begrüßte den Kompromissvorschlag. Grund für die Debatte ist ein Formfehler zum Bußgeldkatalog in der neuen Straßenverkehrsordnung. Deswegen werden schärfere Strafen für zu schnelles Fahren nicht umgesetzt.
Der Ton zwischen Belarus und Russland wird immer schärfer. Tilko Gries.
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verließ heute die gestern noch abwartende Tonlage. Das Festhalten der russischen Staatsbürger und die Tatsache, dass die Botschaft in Minsk keinen Zugang zu ihnen erhalte, seien dem Verhältnis der beiden befreundeten Staaten Belarus und Russland nicht zuträglich, so äußerte er sich sinngemäß. Präsident Putin beriet sich zu diesem Thema mit dem Sicherheitsrat, in dem unter anderem Militärs und Geheimdienstchefs sitzen. Nach russischer Lesart werden die 33 Männer zu Unrecht festgehalten. Die belarussischen Behörden werfen ihnen vor, umstürzlerische Absichten gehabt zu haben. Sie waren bei Minsk festgenommen worden und sollen wegen der Vorbereitung von Terroranschlägen angeklagt werden. Unterdessen setzt die populärste Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja ihren Wahlkampf fort. Obwohl es gestern Abend Einlasskontrollen gab, kamen nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation mehr als 60.000 Menschen zu einer Kundgebung in Minsk, die wohl größte politische Veranstaltung seit knapp 30 Jahren. Auch heute trat die Kandidatin in anderen Orten auf. Tichanowskaja verspricht, die politischen Gefangenen, darunter ihren Mann, freizulassen und innerhalb eines halben Jahres die Bedingungen für faire und freie Neuwahlen zu schaffen. Ihren Wahlkampf führt sie, von den Kundgebungen abgesehen, praktisch ausschließlich über soziale Medien. Bis auf wenige Ausnahmen sind ihr Auftritte in den reichweitenstarken Staatsmedien, aber auch Plakatwerbung, versagt. Die Wahl soll am übernächsten Sonntag stattfinden. In der Vergangenheit wurden Wahlergebnisse in Belarus massiv manipuliert. Beobachter erwarten, dass es auch diesmal wieder zu staatlicher Einflussnahme auf die Auszählung kommen wird.
Die Bahntechnikkonzerne Alstom und Bombardier dürfen zusammengehen. Die EU hat unter Bedingungen zugestimmt. Holger Beckmann.
Auswirkungen wird die jetzt von der EU-Kommission genehmigte Übernahme eines wichtigen Teils des kanadischen Unternehmens Bombardier durch den französischen Alstom-Konzern auch auf einige tausend Beschäftigte in Deutschland haben. Vor allem im Bombardier-Werk Henningsdorf bei Berlin dürfte das der Fall sein. Denn die Produktionsanlagen dort sollen verkauft werden, damit das neu entstehende Unternehmen nicht zu viel Marktmacht bekommt. Eine entscheidende Bedingung für das grüne Licht für die Fusion, das heute aus Brüssel gekommen ist. Alstom will die Bahnsparte von Bombardier übernehmen und damit seine Position als Weltmarktführer bei Schienenfahrzeugen ausbauen und vor allem gegen chinesische Wettbewerber auf Dauer bestehen. Gewerkschaften befürchten einen Arbeitsplatzabbau. Im vergangenen Jahr hatte die EU-Kommission einen geplanten Zusammenschluss der Zugsparten von Alstom und dem deutschen Siemens-Konzern wegen wettbewerbsrechtlicher Bedenken untersagt. Alstom ist Hersteller der französischen TGV-Hochgeschwindigkeitszüge. Siemens stellt den ICE her.
Den letzten Handelstag der Woche an der Frankfurter Börse fasst nun Jan Plate zusammen.
Der Monat Juli ist knapp gerettet mit einem hauchdünnen Plus für den deutschen Aktienindex DAX. Doch in der vergangenen Woche, da hat der DAX 4% verloren und heute ging es um 0,5% nach unten auf 12.313 Punkte. Immerhin haben die erfreulichen Geschäftszahlen der amerikanischen Technologiekonzerne Apple, Amazon, Google und Facebook noch etwas Halt gegeben, deutsche Firmen wie Infineon oder SAP gestützt. Doch insgesamt ist die Sorge um eine zweite Corona-Welle weiter hoch. Für Teile Spaniens gibt es neue Reisewarnungen. Und auch wenn der Münchner Triebwerkhersteller und DAX-Konzern MTU Aero Engines heute mit seinem neuen Ausblick überzeugen konnte, hat sich andererseits beim Münchner Medienkonzern Pro7Sat1 gezeigt, wie schwer die Zeiten sind, Werbeeinnahmen weggebrochen sind. Aktien der Commerzbank haben heute 1% zugelegt, vielleicht etwas mit der Hoffnung, dass es bei der Aufsichtsratssitzung Anfang nächster Woche eine Entscheidung für einen neuen Aufsichtsratschef gibt, nach dem überraschenden Rücktritt und dem bestehenden Machtvakuum in einer schwierigen Phase. So wie in der nächsten Woche unter anderem Geschäftszahlen des Autobauers BMW, des Chipherstellers Infineon oder von Siemens spannend werden. Damit wird sich dann auch zeigen, ob die Talfahrt beim DAX erstmal anhält und der Goldpreis auf dem Rekordniveau von fast 2000 Dollar bleibt.
Gestern, da haben wir hier an dieser Stelle über die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Deutschland und auch in den USA gesprochen. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Halbjahr um 10% gesunken, so viel wie seit der Einführung der Statistik vor 50 Jahren nicht. So ähnlich waren auch die Werte in den USA. Für die Eurozone allerdings, da sieht es noch düsterer aus, wie Peter Kapern berichtet.
Mit Blick auf die jüngsten Konjunkturdaten kommen Ökonomen zu einem deprimierenden Ergebnis. Das Wirtschaftswachstum einer gesamten Dekade sei in der Eurozone ausradiert worden durch das Coronavirus. Und in Italien sei sogar das Wachstum der letzten 30 Jahre vernichtet worden. So zitiert die Nachrichtenagentur AP einen französischen Analysten. In der Tat, die heute veröffentlichten Daten sind dramatisch. In Italien ist die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 12,4% gegenüber dem ersten Quartal geschrumpft. Und schon im ersten Quartal hatte die Covid-19-Pandemie überall in Europa die Wirtschaft auf Talfahrt geschickt. Immerhin, der ökonomische Niedergang in Italien, der drittstärksten Volkswirtschaft der EU, fiel damit etwas milder aus, als Experten befürchtet hatten. Schlimmer als Italien traf es Frankreich, wo das Bruttoinlandsprodukt um fast 14% sank. Das war der dritte Quartalsrückgang in Folge. Frankreichs Wirtschaft steckte also schon vor Corona in der Rezession. Am schlimmsten aber die Daten aus Spanien. Der Rückgang im zweiten Quartal lag dort bei mehr als 18%. Insgesamt schrumpfte die Wirtschaft in der Eurozone in diesem Zeitraum um 12,1%. Nimmt man die gesamte EU, liegt der Einbruch mit 11,9% nur geringfügig niedriger. Auf dem europäischen Arbeitsmarkt schlägt der konjunkturelle Absturz noch nicht durch. Im Juli blieb die Arbeitslosenquote in der EU mit 7,8% fast konstant, gegenüber 7,7% im Juni. Das dürfte aber so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm sein. Noch laufen überall in Europa die Kurzarbeitsprogramme und Großkonzerne wie Lufthansa, Airbus oder Air France haben den angekündigten Jobabbau noch nicht in die Tat umgesetzt. Heute ließ die niederländische Fluggesellschaft KLM wissen, dass sie 5000 Vollzeitstellen streichen will. Immerhin, der Tiefpunkt liegt hinter uns, sagen Wirtschaftswissenschaftler. Der Wiederaufbau wird ihnen zufolge aber mindestens bis 2022 dauern.
Soweit Peter Kapern. Der US-Präsident hat ernst gemacht, er zieht US-Truppen aus Deutschland ab. 12.000 GIs sollen an andere Standorte verlegt werden, auch nach Polen. Immerhin schwächt Trump damit nicht die Truppenstärke der NATO, denn die Befürchtungen waren ja groß, dass sich die USA aus Ärger über angeblich zu geringe Beiträge der Deutschen aus Europa allmählich zurückziehen würden. Für Deutschland besonders bitter an der Geschichte aber, das US-Hauptquartier für Europa wird verlegt von Stuttgart nach Belgien. Markus Pindor berichtet.
Der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Brinkhaus, warnte vor unüberlegten Antworten auf den Truppenabzug. Die USA blieben wichtigster Partner außerhalb Europas und enger Verbündeter innerhalb der NATO, erklärte Brinkhaus gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er reagierte damit auf einen Vorstoß von SPD-Fraktionschef Mützenich. Mützenich hatte gefordert, als Reaktion auf die US-Abzugspläne sollte Deutschland die gemeinsamen Rüstungsprojekte mit den USA in Frage stellen. Widerspruch kam umgehend auch vom Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung Bayer, CDU, im Nachrichtensender NTV.
Ja, die Technologiezusammenarbeit, dazu gehören auch die transatlantischen gemeinsamen Rüstungsprojekte, sind ein wesentlicher Bestandteil der transatlantischen Partnerschaft. Das sichert auch Arbeitsplätze, das sichert Technologieführerschaft. Und deswegen halte ich es für eigentlich sogar geboten, das noch zu intensivieren, nicht hier Brückenpfeiler abzureißen.
Skeptisch äußerte sich der CDU-Politiker allerdings, ob sich der Truppenabzug noch werde aufhalten lassen. Der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Hart verteidigte unterdessen die Bundesregierung gegen die Kritik, sich nicht genügend gegen den Abzug zur Wehr gesetzt zu haben. Die Bundesregierung habe im Vorfeld aktiv in Washington interveniert, so Hart im ZDF-Morgenmagazin.
Also es ist auf allen Ebenen stark reagiert worden, aber Donald Trump hat halt in Deutschland einen Sündenbock ausgemacht dafür, dass amerikanische Steuerzahler angeblich so viel für Verteidigung ausgeben müssen, weil wir das angeblich nicht tun. Er hat auch falsche Zahlen in die Welt gesetzt. Wir sind mittlerweile bei 1,6% Bruttoinlandsprodukt.
Die deutschen Ausgaben für Verteidigung sind in der Tat in den letzten Jahren deutlich erhöht worden. Allerdings wird das bereits 2014 von der Bundesregierung zugesagte Ziel von 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung trotz günstiger statistischer Faktoren noch nicht erreicht. Einen Anlass zur unmittelbaren sicherheitspolitischen Besorgnis sieht die Bundesregierung nicht, so der CDU-Außenpolitiker Hart.
Unterm Strich, was die reale Auswirkung angeht, haben wir eigentlich nach wie vor festzustellen, dass Amerika sich an die Vereinbarung der Gipfel von Wales und von Warschau hält. Es sind ja heute mehr amerikanische Soldaten in Europa als unter Obama zum Beispiel. Das wird sich auch nicht substanziell verändern. Es ist schade, es ist auch unschön, dass wir so als Sündenbock hingestellt werden. Aber es geht natürlich um die Frage, wie es unsere Sicherheit gewährleistet. Und die bleibt weiterhin gewährleistet, gemeinsam mit den Amerikanern.
Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer kündigte unterdessen Gespräche mit den Ministerpräsidenten der von dem Abzug betroffenen Länder an. Sie werde zu Beginn der Sitzungsperiode nach dem Sommer mit ihnen besprechen, wie die Bundeswehr die betroffenen Regionen unterstützen könne, so die CDU-Vorsitzende.
Über die Folgen des US-Truppenabzugs Markus Pindur. Erst wurde das Staatssicherheitsgesetz erlassen, das die Freiheiten in Hongkong einschränkt, und jetzt wird die für September geplante Parlamentswahl um ein Jahr verschoben. Die Reaktion aus Deutschland erfolgte prompt. Bundesaußenminister Maas hat das mit Hongkong vereinbarte Auslieferungsabkommen ausgesetzt. Und gestern hatte das Wahlamt in Hongkong ein Dutzend Aktivisten der Opposition von einer Kandidatur für die Wahl ausgeschlossen. Steffen Wurzel berichtet.
Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam verkündete die Verschiebung der Parlamentswahl am Abend Ortszeit. Die Wahl werde um ein Jahr auf September 2021 verschoben, sagte die von Chinas Führung eingesetzte Politikerin. Sie begründete den umstrittenen Schritt mit der Coronavirus-Krise. Angesichts der rapide gestiegenen Neuinfektionszahlen in Hongkong sei es für die Menschen zu unsicher, am 6. September wählen zu gehen. Kritik der Opposition und weiten Teilen der Zivilgesellschaft an der Verschiebung wies Carrie Lam zurück. Die Entscheidung, die Parlamentswahl zu verschieben, hat nichts mit Politik zu tun. Das hat nichts zu tun mit dem wahrscheinlichen Ausgang der Wahl. Es geht hier ausschließlich um den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Menschen in Hongkong. Das China-kritische und prodemokratische Lager der früheren britischen Kolonie hält das für Blödsinn und für eine billige Ausrede. Aktivistinnen, prodemokratische Politiker und Vertreter der Kirchen von Vereinen und Gewerkschaften sehen in der Verschiebung den Versuch der Regierung, einen möglichen Wahlerfolg der Opposition zu verhindern. Und sie verweisen darauf, dass zuletzt auch in vielen anderen Staaten gewählt wurde, trotz Corona, zum Beispiel in Frankreich, Israel, Singapur und Südkorea. Kritik an der Verschiebung kommt auch von internationalen Menschenrechtsgruppen wie Human Rights Watch. Deren China-Expertin Sophie Richardson sagte dem ARD-Hörfunkstudio Shanghai, wenn das kommende Jahr bis zum Nachholtermin nun genutzt würde, um das Wahlrecht in Hongkong auszuweiten oder um mehr Menschen zum politischen Meinungsaustausch zu ermuntern, dann wäre das eine gute Entwicklung. Aber die Geschehnisse der vergangenen Wochen legen nahe, dass diese Verschiebung stattdessen genutzt wird für weitere Unterdrückung und nicht um die politische Mitbestimmung auszubauen. Developments in the recent weeks suggest that in fact the postponement will be used to further repression, not respect for political rights. Die Geschehnisse der vergangenen Wochen in Hongkong, damit spielt die China-Expertin an auf das sogenannte Sicherheitsgesetz, das Chinas Staats- und Parteiführung den Menschen in Hongkong sozusagen übergestülpt hat. Das Gesetz setzt weite Teile der Hongkonger Verfassung de facto außer Kraft, zum Beispiel Bereiche der Meinungsfreiheit. So wurden bereits gestern mehrere Oppositionskandidaten vorab von der Parlamentswahl ausgeschlossen. Die Hongkonger Behörden warfen den 12 Politikerinnen und Politikern vor, sich in der Vergangenheit zu China kritisch geäußert zu haben. Unter den 12 Ausgeschlossenen ist auch der 23-jährige Demokratieaktivist Joshua Wong.
Our resistance will continue.
Unser Widerstand geht weiter, sagte Wong heute in einer Online-Videobotschaft. Er rief die Regierungen westlicher Staaten erneut auf, gegen den Festland-China-freundlichen Kurs der Hongkonger Regierung zu protestieren und gegen den Kurs der kommunistischen Führung in Peking ganz allgemein.
We hope the world can stand with us in the upcoming uphill battle.
Chinas Staats- und Parteiführung hat die Verschiebung der Wahl in Hongkong heute begrüßt. Es handle sich um einen sehr notwendigen und rechtmäßigen Schritt, erklärte das für die Sonderverwaltungsregion Hongkong zuständige Ministerium. Bereits vor Bekanntgabe der Entscheidung sagte Chinas neuer Regierungssprecher Wang Wenbin in Peking, die Parlamentswahl in Hongkong ist eine regionale Wahl in China und ausschließlich eine innere Angelegenheit Chinas.
Die Wahl in Hongkong wird verschoben, Steffen Wurzel. Gegen den Präsidenten des Fußball-Weltverbandes Gianni Infantino läuft ein Strafverfahren. Es stehen Korruptionsvorwürfe im Raum, ausgerechnet gegen ihn, der versprochen hatte, die FIFA zu erneuern nach den kriminellen Machenschaften vor 5 Jahren. Jetzt also steht er selbst im Fokus von strafrechtlich relevanten Vorwürfen. Und sein Verband, ist er mittlerweile so transparent und compliant, wie Infantino versprochen hatte? Dietrich Karl Meurer berichtet, von dort droht dem Chef keine Gefahr.
Wie tragbar ist Gianni Infantino als Präsident des Weltfußballverbandes, wenn gegen ihn ein Strafverfahren läuft, nach Geheimtreffen mit dem obersten Schweizer FIFA-Ermittler Bundesanwalt Michael Lauber? Auch wenn die Unschuldsvermutung gilt, so ermittelt ein Sonderstaatsanwalt wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch, Verletzung des Amtsgeheimnisses und Begünstigung. Der als Korruptionsjäger bekannte Basler Strafrechtsexperte Mark Piet meint, dass nun die Ethikkommission des Weltfußballverbandes Untersuchungen starten müsste. Schon allein wegen Parallelen zu vorherigen Fällen.
Ja, das denke ich wohl. Wenn wir zurückgehen zur Phase, wo Blatter und Platini gesperrt wurden, da hatte man, ohne mit der Wimper zu zucken, Blatter für 90 Tage gesperrt. Und die Situation war durchaus vergleichbar. Also ein Strafverfahren gegen einen Präsidenten, das ist ein Fall, in dem man den eigentlich suspendiert.
Doch Skeptiker bescheinigen der jetzigen, eigentlich als unabhängig bezeichneten Ethikkommission eine zu große Nähe zum Verbandspräsidenten Gianni Infantino. Die Einleitung von Ermittlungen liegt im freien Ermessen der Kommission. Bislang hat sie sich nicht zu Wort gemeldet. Der inzwischen als scharfer FIFA-Kritiker bekannte ehemalige Mediensprecher des Weltfußballverbandes, Guido Tognoni, gibt sich bezüglich einer hausinternen Untersuchung denn auch sehr zurückhaltend.
Ich denke nicht, dass diese mittlerweile sehr zahnlose Ethikkommission viel unternehmen wird. Man wird Gianni Infantino fragen, was ist da los? Er wird sagen, da ist gar nicht viel los. Und dann wird auch das im Sande verlaufen.
So Guido Tognoni im Schweizer Radio SRF. Und weiter.
Sie hätte andere Gründe, etwas zu tun, wenn er Privatflüge unter falschem Titel bucht und so weiter und so fort. Aber auch da ist nichts geschehen bisher. Also ich glaube nicht, dass Gianni Infantino von innen irgendetwas zu befürchten hat. Ich glaube aber auch nicht, dass er vom außerordentlichen Bundesanwalt etwas zu befürchten hat auf die Dauer.
Der eigentlich Beschuldigte sei ohnehin Bundesanwalt Michael Lauber, der die Treffen mit dem FIFA-Präsidenten nicht protokolliert hat und sich hinterher nicht mehr daran erinnern konnte, ebenso wie der 50-jährige Fußballverbandschef. Der ehemalige FIFA-Sprecher meint, zwar sorge das Verfahren gegen Gianni Infantino für große Schlagzeilen, aber es werde ihm nicht schaden. Ganz anders sieht das Strafrechtler Mark Piet. Sowohl die FIFA als auch Gianni Infantino dürften durch den Fall Schaden nehmen.
Ich denke, es bleibt vor allem für Gianni Infantino was hängen. Die FIFA als Organisation selbst hätte strafrechtlich wohl kaum was zu befürchten. Natürlich wird ihr Ruf nicht verbessert. Und ich denke, die FIFA selbst gerät ein neues Mal in einen Strudel.
Mögliche interne Untersuchungen, falls es sie jemals geben wird, sind das eine, die offiziellen Ermittlungen das andere. Doch angesichts der Erinnerungslücken bei den Teilnehmern der Zusammenkünfte dürfte dem Sonderstaatsanwalt der Nachweis der erhobenen Vorwürfe schwerfallen. Und, so meint Mark Piet,
ehrlich gesagt, vergessen ist kein Straftatbestand.
Und nach dem Bericht von Dietrich Karl Meurer haben wir noch Zeit, in die Kommentare der Tageszeitungen von morgen zu blicken.
Zwei Themen dominieren die Kommentarspalten. Der Ausschluss von Thilo Sarrazin aus der SPD und die steigende Zahl von Corona-Fällen in Deutschland. Zum Fall Sarrazin schreibt die Rheinzeitung aus Koblenz: Am Ende hat sich Sarrazin in der SPD selbst abgeschafft, wie er es Deutschland einst wegen der Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik unterstellt hat. In der SPD will ihn niemand mehr. Vor allem weiß auch Sarrazin, wer sich derart gegen Ziele und Politik der eigenen Partei stellt, hat dort wirklich nichts mehr zu suchen. Die Frankenpost aus Hof bezeichnet den Ausschluss als gute Nachricht. Parteien müssen einiges aushalten können, aber alles gefallen lassen müssen sie sich nicht. Von einem Befreiungsschlag für die SPD spricht die Berliner Morgenpost, die weiter ausführt: Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Sarrazin vor allem davon profitierte, dass er als prominenter Sozialdemokrat Thesen in die Welt setzte, die bei der AfD und ihren Anhängern auf Beifall stießen. Das Parteibuch war eben auch verkaufsfördernd für seine Bücher. Nach Ansicht der Pforzheimer Zeitung ist das Thema Sarrazin für die SPD noch lange nicht beendet. Sarrazin ist dickfällig. Er hatte bereits angekündigt, im Falle einer Niederlage notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, um seinen Verbleib in der Partei zu erstreiten. Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel empfiehlt Sarrazin: Statt nun die Scheidung anzufechten und das Verfahren vorm Bundesverfassungsgericht in elende Längen zu ziehen, sollte er endlich die Partei wechseln. Ein Telefonat mit einem anderen alten weißen Mann würde dafür womöglich reichen. Alexander Gauland, Anruf genügt. Nun zum nächsten Thema. Angesichts steigender Corona-Fallzahlen appelliert das Darmstädter Echo: Funktionierende Behörden sind das eine, die Verantwortung jedes Einzelnen das andere. Jeder von uns, der unnötige Risiken eingeht, sei es beim Einkaufen ohne Maske, beim Partymachen oder beim Chillen im Urlaub, macht einen Rückfall in die düsteren Wochen im März und April ein kleines Stück wahrscheinlicher. Das kann niemand wollen, also reißen wir uns zusammen. Der Reutlinger Generalanzeiger argumentiert: Corona ist und bleibt gefährlich. Ein weiterer Lockdown würde zudem die Wirtschaft endgültig auf Talfahrt schicken. Und dann wäre für lange Zeit Schluss mit dem süßen Leben. Die Stuttgarter Nachrichten weisen darauf hin, dass im Vergleich zu anderen Regionen in der Welt Deutschland fast schon in einer beneidenswerten Situation sei. Genau deshalb fällt es hierzulande vielen Menschen schwer, das Risiko einer Infektion ernst zu nehmen. Und die Gefahr ist derzeit tatsächlich nicht sehr groß. In der gesamten Bundesrepublik gibt es nur gut 7.000 Personen, die aktuell erkrankt sind und andere anstecken könnten.
Soweit die Presseschau, heute zusammengestellt von Ingrid Tramm, gelesen von Silvia Sistermans. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Jochen Fischer. Kommen Sie gut durch die Nacht.